Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Das 9-Euro-Ticket, das beschäftigt uns heute gleich zu Beginn der Sendung und am Ende nochmal im Verbrauchertipp. Denn ab heute können wir es ja alle kaufen. In einigen Bundesländern wird es schon seit Freitag verkauft. Wie funktioniert es überhaupt und ist es wirklich der Stein der Weisen, um Menschen für den ÖPNV zu begeistern? Wir reden außerdem darüber, wie ein Dorf sich energetisch unabhängig machen will. Und am vergangenen Freitag war Weltbienentag. Bienen sind gefährdet und am allermeisten von ihnen die Wildbienen. Hummeln, Sandbienen und all die anderen wilden Arten, die eine Unmenge von Pflanzen anfliegen, für die die gezüchteten Bienen sich oft gar nicht interessieren. Was also können wir für sie tun? Wir beginnen mit dem 9-Euro-Ticket. Mit dem können wir ab dem 1. Juni alle Busse und Züge in Deutschland nutzen, alle außer die schnellen, nämlich ICE und ICs nicht. Manche Bundesländer haben am Freitag schon damit losgelegt, das Ticket zu verkaufen. In anderen Bundesländern beginnt der Verkauf heute. Ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit Michael Müller-Görnert vom VCD, vom Verkehrsclub Deutschland. Und ich habe ihn gefragt, wie man jetzt denn am einfachsten an so ein Ticket rankommt.
Also das 9-Euro-Ticket ist für alle diejenigen, die bereits ein Abonnement eines Verkehrsverbundes oder ihres Verkehrsunternehmens haben, automatisch schon damit abgegolten. Das heißt, die stellen es automatisch um. Da muss man gar nichts tun. Das Abo-Ticket ist dann gleichzeitig das 9-Euro-Ticket, mit dem ich dann deutschlandweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen kann. Wer jetzt noch kein Abonnementkunde ist, der kann aber das Ticket online buchen. Die Bahn bietet das beispielsweise schon in ihrer App an, aber auch die Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde oder am Automaten. Also insofern, das 9-Euro-Ticket kann man über alle Bezugswege bekommen.
Und habe ich das richtig verstanden, wenn ich sowieso schon ein Monatsabo oder ein Jahresabo habe, wird der Mehrbetrag, den ich da jetzt bezahlt habe, vorweg, der wird mir dann gutgeschrieben automatisch?
Der Mehrbetrag jetzt, der zwischen dem 9 Euro und dem Standardbetrag des Monatsabos oder des Jahresabos liegt, der wird auf jeden Fall wieder rückerstattet. Insofern profitieren auch die Abokunden davon.
Viele befürchten ja jetzt, um gleich mal mit dem Standard-Totschlag-Argument zu kommen, dass die Züge gerade im Sommer proppenvoll sein werden mit Ausflüglern, mit Familien, mit allen, die irgendwelche Wochenendausflüge machen. Wird damit der größtmögliche Effekt erreicht mit Blick darauf, dass man Leute von Bus und Bahn überzeugen will?
Man muss erstmal sehen, dass ja vor allem Bus und Bahn in den Rush-Hours morgens und nachmittags voll sind, also gerade im Berufs- und Ausbildungsverkehr. Und jetzt haben wir Ferien dann, das heißt, da wird das etwas weniger sein. Insofern ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber es wird sicherlich einige Ausflugsziele geben, gerade an die Ostsee oder an die Nordsee oder an den Badesee, wo dann ein erhöhtes Aufkommen ist, gerade an Wochenenden. Aber da sollten sich die Verkehrsunternehmen auch wappnen, vielleicht ein Zusatzangebot schaffen. Wir wissen aber auch, bei den Nahverkehrszügen ist das nicht so einfach, mal eben so Waggons zu beschaffen, weil es gibt einfach nicht genügend.
War es denn schlau, vom Grundgedanken her, dieses 9-Euro-Ticket in die Sommermonate zu legen? Oder hätte es besser im Herbst oder Winter gestanden, wo dann auch Schönwetter, Fahrradfahrer sonst gerne mal aufs Auto umsteigen?
Wir sagen, es ist gut gedacht, aber schlecht gemacht. Weil man muss ja generell sagen, es profitieren ja nur diejenigen, die überhaupt ein ÖPNV-Angebot vor Ort haben. Und wir wissen ja auch, dass es gerade auch im ländlichen Raum, aber auch schon in Stadtrandgebieten oft eine sehr schlechte Bus- und Bahnverbindung gibt, wenn überhaupt dann überhaupt häufig der Bus oder die Bahn fahren. Insofern haben die Leute dort gar nichts davon. Insofern sagen wir, es kommt vor allem darauf an, das Angebot zu verbessern. Das Geld muss in das Angebot gehen, dass also wirklich alle Menschen mobil sein können mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und insofern ist das erstmal jetzt so ein Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt haben die Politik, aber auch die Unternehmen 3 Monate Zeit, mal zu schauen, wie können sie dauerhaft dafür sorgen, attraktives Angebot und gute Preise zu generieren.
Aber Sie sagen, die Befürchtung ist, dadurch, dass das Angebot überhaupt gar nicht so attraktiv ist, insbesondere im ländlichen Raum, dass dann auch viele sagen, jetzt merke ich noch mehr, dass es nicht attraktiv ist und da spiele ich nicht mit.
Aber ich glaube, es geht darum, auch mal zu schauen, okay, ich bin vielleicht gerade im ländlichen Raum noch auf mein Auto angewiesen, aber es gibt vielleicht doch mal den einen Ausflug, den kann ich da so planen. Da weiß ich, der Bus fährt halt dann um 10 in das Ausflugsgebiet und nachmittags um 5 oder 6 fährt er wieder zurück. Das kann ich ja so organisieren. Dann probiere ich das einfach mal aus. Und ich meine, der Preis ist ja unschlagbar günstig, weil es geht ja auch darum, dass man Leute vielleicht mal einen guten Einstieg bietet, die noch nie Bus und Bahn genutzt haben. Und einfach mal denen aufzuzeigen, hey, es ist gut möglich, es ist auch stressfrei möglich und dass man das dann auch danach ab und zu mal wieder nutzt, weil jede Fahrt weniger mit dem Auto schont die Umwelt und wenn auch die Tarife stimmen, ist das auch günstiger, als mit dem Auto zu fahren.
Okay, also ich verstehe Sie richtig. Sie sagen, es ist ein guter Ansatz, nur das Angebot natürlich, insbesondere im ländlichen Raum, lässt zu wünschen übrig. Und nochmal, um zum Anfang zurückzukommen, da wir ja jetzt den Verkaufsstart des Tickets haben, man kommt da relativ einfach ran, man kann es eigentlich überall kriegen und online ist es auch nicht besonders schwer.
Das stimmt, also man kann es wirklich überall bekommen und wir rufen die Leute dazu auf, nutzen Sie das Ticket, erwerben Sie es und fahren Sie damit in den nächsten 3 Monaten einfach mal in Ihrer Umgebung, aber vielleicht auch am Urlaubsort, weil dann kann man dort das Auto stehen lassen und damit hat man einen guten Beitrag geleistet.
Danke, Michael Müller-Görnert vom VCD, vom Verkehrsclub Deutschland. Danke Ihnen.
Sehr gerne.
Und damit bleiben wir beim Thema Energie, Energie sparen, aber schauen woanders hin. Es hakt ja beim Ölembargo gegen Russland, weil Ungarn noch nicht mitspielt. Und wir sind in Deutschland noch lange nicht bereit für ein Gasembargo. Im Kleinen aber geht schon lange was. Wir stellen heute ein Modell aus Haselund vor in Schleswig-Holstein. Dort macht sich eine ganze Gemeinde energetisch unabhängig. Wie autonome Wärmeversorgung aussehen kann, Annika Jensen hat sich das mal vor Ort angeschaut.
Bei uns im Wärmenetz haben wir 2 Biogasanlagen, die uns mit Wärme beliefern. Und hier drinnen wird eben die Wärme, die bei der Biogasanlage überschüssig ist, über einen Wärmetauscher in das Wärmenetz ins Dorf gefördert.
Thomas Flemig steht in einem handelsüblichen Container, der bis unter das Dach gefüllt ist mit Technik. Es ist Technik, die die Gemeinde Haselund unabhängig von fossilen Wärmequellen machen soll. Haselund hat rund 900 Einwohner in 400 Haushalten, liegt gut 16 Kilometer nördlich von Nordfrieslands Kreisstadt Husum und geht einen außergewöhnlichen Weg. Die Gemeinde organisiert sich ihre Wärmeversorgung nämlich selbst – demokratisch legitimiert. In der Gemeinde stehen 2 Biogasanlagen, die Strom für das schleswig-holsteinische Netz erzeugen. Die Abwärme, die dabei entsteht, stellen die beiden Betreiber den Haselunder Haushalten zur Verfügung. Thomas Flemig ist Gemeinderatsvertreter und Geschäftsführer der zu diesem Zweck gegründeten Rennergiewerke Haselund.
Am Anfang waren das ungefähr 50 Haushalte, die wir mit viel Mühe überzeugen konnten davon. Wir haben viele Einzelgespräche geführt. Aber es haben sich doch 50 Mutige gefunden, die gesagt haben, ja, da würden wir uns beteiligen, sodass wir dann mit der Gemeinde zusammen eine GmbH gründen konnten, in der die Gemeinde mit 50% beteiligt ist, die Firma GP Joule mit 25% beteiligt ist und auch aus dem Dorf der Bürger Windpark Obere Ahlau, der sich dann auch mit 25% beteiligt hat.
Die Firma GP Joule aus der nahen Gemeinde Reußen-Köge ist Expertin in Sachen erneuerbare Energie. Sie setzt das Haselunder Projekt baulich in die Tat um und unterstützt die gegründeten Rennergiewerke Haselund in ihrer Betriebsführung. Mittlerweile haben sich 105 Haushalte dazu entschieden, sich jetzt oder später an das Nahwärmenetz anzuschließen. Beziehen Sie eines Tages die Nahwärme aus der eigenen Gemeinde, bedeutet das eine CO2-Einsparung von 142 Tonnen jährlich. Bis dahin müssen aber noch einige Rohre verlegt werden. Derzeit bekommen 25 Haushalte die Nahwärme geliefert. Zu den ersten, die seit September 2021 beliefert werden, gehört Maren Thomsen.
Zu Anfang habe ich gedacht, oh, ob das wohl alles so klappt hier. Die Straße wird aufgebohrt, kommt aus dieser Leitung wirklich Wärme? Und ich habe auch das Geräusch des eigenen Brenners im Hause vermisst.
Ausbau der alten Heizung, Anschluss an eine neue Anlage. Das alles kostet die Hauseigentümer viel Geld. Wichtig für das Projekt war also, dass sie Vertrauen haben, sagen Thomas Flemig und sein Mitstreiter Jan Tormel.
Um das Vertrauen zu bekommen, war der erste Gedanke, die Gemeinde beteiligt sich mit mindestens 50% an dem Wärmenetz. Dadurch hat die Gemeinde immer die Mehrheit in den Beschlüssen, wenn es um Preisanhebungen geht. Und das ist, glaube ich, für das Vertrauen in das ganze Projekt unheimlich wichtig, dass die Einwohner der Gemeinde, die sich anschließen, wissen, da ist kein privater Investor dahinter, der nur an seinen Profit orientiert ist, sondern es ist immer die Gemeinde als Korrekturfaktor mit drin und guckt, die Reenergiewerke müssen wirtschaftlich laufen, aber es ist nicht mehr.
Jan Tormeelen betreibt als Privatunternehmer eine der beiden Biogasanlagen mit Rindergülle. Er ist gleichzeitig der Bürgermeister von Haselund. Klar ist dadurch, bei Beschlüssen im Gemeinderat, die die Rindergülle-Werke betreffen, ist er nicht beteiligt und im Konfliktfall wäre er zumindest als Bürgermeister abwählbar. Er erinnert sich, dass für die ersten ernsthaft interessierten Haushalte anfangs die Wirtschaftlichkeit gar nicht im Vordergrund stand. Das habe sich allerdings geändert. Die Einführung der CO2-Steuer und die massiven Preissteigerungen bei den fossilen Energieträgern brachten wirtschaftliche Vorteile für das Haselunder Projekt.
Alle Heizkosten steigen, also sind wir relativ unabhängig vom Erdöl- und Gasmarkt.
Das Land Schleswig-Holstein hat die Rindergülle-Werke mit 1 Million Euro gefördert. Tobias Goldschmidt, Staatssekretär im Landesumweltministerium, hofft, dass andere Gemeinden sich ein Beispiel an den Haselundern nehmen werden.
In diese Wärmenetze kann ja nicht nur Bioenergie wie in Haselund, sondern da kann beispielsweise auch ansonsten abgeschalteter Windstrom eingespeist werden mit Wärmepumpen. Das sind die Projekte, die wir in Zukunft brauchen. Haselund ist da vorangegangen und wir finden das Projekt als Landesregierung deshalb auch richtig klasse,
sagt der Staatssekretär im Umweltministerium. Ist es okay, angesichts einer drohenden Hungerkatastrophe weltweit die Blühstreifen am Rande deutscher Äcker zu opfern für mehr Getreide? Das ist gerade die große Frage, die die Politik entscheiden muss. Die Bauernverbände, ja, die würden gerne mehr anbauen. Umweltschützer würden aber lieber gern mehr Insekten retten. Weizen oder Wildbienen? Das ist grob zugespitzt die Frage. Denn die Wildbienen, die hatten ja hier jahrelang so gut wie gar keine Lobby, weil sie auch keinen Honig liefern. Warum sie trotzdem von so unschätzbarem Wert sind, hat sich Daniela Siebert am Wochenende in Berlin angesehen.
Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet in Berlin im Botanischen Garten lassen sich Wildbienen besonders gut in Aktion beobachten. Der Grund?
Hier im Botanischen Garten, wir haben Wald neben Wiese, neben Tonwand. Das ist viel Lebensraum, viel Diversität auf kleinem Raum.
Erklärt Frederik Rothe, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Der junge Mann mit Basecap, Vollbart und silbernen Lippenpiercings kartografiert Wildbienen für Naturschutzbehörden und andere Auftraggeber. An diesem sonnigen Tag führt er bei 25 Grad auf Einladung der bienenfördernden Aurelia-Stiftung eine Gruppe von 12 Personen durch den riesigen Botanischen Garten im Südwesten der Hauptstadt. Rund 600 Wildbienenarten gibt es in Deutschland. Erstaunlich viele von ihnen leben auch hier. Immer wieder holt Frederik Rothe in 2 Stunden Rundgang unterschiedlichste Exemplare aus seinem weißen Fangnetz. Kostprobe.
Eine Osmia, ein Männchen, also eine Mauerbiene. Andrena bicolor, zweifarbige Sandbiene. Andrena nigroanea oder nitida, eine von beiden. Die beiden Arten sehen sich ziemlich ähnlich, da unterscheidet sich tatsächlich, wie die Sammelhaare an den Beinen gefärbt sind. Ob die komplett schwarz sind oder ob die schwarz und weiß sind. Das könnte jetzt Lasioglossum morio sein. Das ist eine der Schmalbienen, die so ein bisschen grünlich schimmert. Eigentlich eine der kleinsten. Wildbienen von der Größe her 3 mm bis 3 cm ist alles möglich.
Wildbienen können sehr unterschiedlich aussehen. Manch kleine Art beispielsweise können Laien durchaus für fliegende Ameisen halten. Pelzige Exemplare wie Hummeln erkennt man leichter. Anders als Honigbienen leben Wildbienen nicht in Völkern zusammen, sondern eher einzeln. Und sie legen auch keinen Honig an. Für die Natur sind sie doppelt wichtig. Als Bestäuber, die die Samenübertragung zwischen Pflanzen sichern und als Glied in der Nahrungskette. Und Wildbienen sind oft hochspezialisiert. Deshalb kann man sie mitunter nur an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten beobachten. Das demonstriert Frederik Rothe an einem blau blühenden Beet. Mit einer geübten kurzen Schwungbewegung zieht er seinen Fangkescher durch die Pflanzen.
Das ist jetzt wieder eine Sandbiene und zwar die rote Ehrenpreis-Sandbiene. Sobald Ehrenpreis da ist, kann man die jetzt in dem Sommer relativ sicher auch finden. Und wieder eine relativ hochspezialisierte Art. Macht nur Ehrenpreis. Das ist eben bei diesen spezialisierten Wildbienen eben sozusagen auch das Problem, dass die auf das Vorkommen von gewissen Pflanzen eben angewiesen sind. Und sobald eben zum Beispiel in dem Gebiet die Pflanzen dann weg sind, verschwindet eben auch die Wildbiene.
Doch solche und andere Lieblingsorte finden die Wildbienen in Deutschland zunehmend weniger. Für Frederik Rothe ist der Verlust von Biotopen ein Hauptgrund, warum sie inzwischen so oft gefährdet sind.
Früher haben wir Menschen ja eine Kulturlandschaft erschaffen, die sehr kleinparzellig war. Dadurch haben sich viele Biotope auf kleinstem Raum gebildet. Und das haben wir mittlerweile zerstört, weil wir natürlich große Schläge haben wollen, riesige Schläge, wo dann irgendwie Raps steht oder Weizen steht oder auch Sonnenblumen. Und dieses Kleinstrukturierte, das fehlt.
Pestizide, vor allem Neonicotinoide und Totalherbizide, seien weitere wichtige Faktoren, die die Tiere bedrohten. Aber nicht hier im Botanischen Garten. Alle paar Meter entdeckt Friederik Rothe eine andere Wildbienenart. Mit routinierten Bewegungen fixiert er ihre dünnen Beinchen für kurze Zeit zwischen Daumen und Zeigefinger, sodass alle sie betrachten können.
Sie versucht mich jetzt ein bisschen natürlich in den Finger zu knabbern und sie wird auch wahrscheinlich versuchen, mich zu stechen, weil findet sie natürlich nicht toll, dass ich sie jetzt hier festhalte.
Wildbienenweibchen können sogar mehrfach stechen, die Männchen hingegen gar nicht. Um den Nachwuchs kümmern sich bei den Wildbienen meist nur die Mütter und sie bevorzugen unterschiedlichste Nistplätze. An einer Ziegelmauer im Park haben sich Frühlingspelzbienen eingefunden. Die bringen ihre Brut gerne in Mauerlöchern unter. Wieder andere, die goldenen Schneckenhausbienen, besiedeln bevorzugt leere Schneckenhäuser und gestalten diese zwecks Tarnung aufwendig um. Entsprechend vielfältig können wir Menschen den Wildbienen im eigenen Garten Gutes tun.
Diversität schaffen, Pflanzen, die für Wildbienen sind, auch Kräuter zum Beispiel mal zur Blüte kommen lassen und auch kleine Ecken, wo mal ein bisschen Unordnung sein kann. Also mal ein bisschen Totholz liegt, mal die Pflanzenreste nicht gleich im Herbst rausgenommen werden, sondern die auch mal länger stehen bleiben können. Das ist alles wichtig für Wildbienen, aber auch andere Insekten.
Auf landwirtschaftlichen Flächen profitieren Wildbienen vor allem von kleinteiligen Strukturen mit Hecken, Feldgehölzen und Bäumen und vernetzten Biotopen, damit sie keine weiten Flugstrecken bewältigen müssen, so Friederik Rothe. Erfreuliches Detail zum Schluss. Durch die Klimaerwärmung werden in Deutschland auch immer häufiger Bienenarten gesichtet, die früher nur weiter südlich zu Hause waren.
Ja, für die Wildbienen wäre es größtenteils zu kalt in der Antarktis. Dort herrschen nämlich minus 50 Grad. Die Antarktis ist das größte Naturschutzgebiet der Welt. Deshalb reden in Bonn heute Vertreter von 50 Staaten darüber, wie man sie stabilisieren kann. Bianca Schwarz berichtet.
Wie war das nochmal? Eisbären am Nordpol, Pinguine am Südpol?
Genau, es gibt keine Eisbären, aber es gibt Pinguine. Also der Kaiserpinguin zum Beispiel ist ein Lebewesen, das vom Klimawandel bedroht ist. Da haben wir uns vorgenommen, auf lange Sicht diesen Kaiserpinguin unter einen besonderen Schutz zu stellen und dass ihm sozusagen nicht das Eis unter den Füßen weggezogen wird.
Das ist Miriam Wolter. Sie arbeitet beim Auswärtigen Amt in Berlin und kümmert sich dieser Tage insbesondere um die Antarktis-Konferenz. Denn auch wenn der Antarktis-Vertrag nicht sonderlich bekannt ist, er gilt als eines der erfolgreichsten zwischenstaatlichen Abkommen überhaupt und regelt, wie ein Kontinent ohne Regierung, ohne Parlament, fair von allen genutzt werden kann. Tanja von Usler-Gleichen ist die Vorsitzende der Berliner Antarktis-Konferenz.
Das Besondere an dem Vertrag ist, dass er festgelegt hat, dass die Antarktis niemandem gehört, sondern vielmehr uns allen. Und insoweit sind wir auch alle in der Verantwortung für die Zukunft der Antarktis. Diese ist ein riesiges Naturschutzgebiet und als solches größer als Europa. Und die Antarktis zu erhalten, ist die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft. Und deshalb treffen wir uns als Vertragsstaaten einmal jährlich.
Seinen großen politischen Wert versteht man mit einem Zeitsprung in die späten 1950er Jahre. Damals befand sich die Welt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und es hatten vermehrt Staaten Gebietsansprüche auf die Antarktis angemeldet. Jeder wollte den riesigen Kontinent für sich nutzen. Im Hinterkopf gab es die Angst vor Atombombentests. Auf Anregung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wurde der Antarktis-Vertrag formuliert. Der untersagt neue Gebietsansprüche und fror die schon gemachten ein, verbietet militärische Übungen und den Abbau von Bodenschätzen. Stattdessen darf die Antarktis ausschließlich für friedliche Zwecke wie Forschung und Tourismus genutzt werden und ihr ökologisches Gleichgewicht muss dabei gewahrt werden. In Sachen Klimawandel spielt die Antarktis für die ganze Welt eine wichtige Rolle. Das Meereis geht schon langsam zurück, aber für uns wäre es richtig gefährlich, wenn das Landeis schmelzen würde. An seiner mächtigsten Stelle ist der antarktische Eisschild fast 5000 Meter dick, Miriam Wolter.
Beim Landeis, wenn das schmilzt, das führt dann zum Meeresspiegelanstieg. Und das könnte dann wirklich auch Europa, unsere Küsten betreffen. Und überall auf der Welt Menschen betreffen, die dann eben ihre Lebensgrundlage verlieren. Das ist also wirklich real.
Die Auswirkungen des Klimawandels werden in der Antarktis natürlich erforscht, genauso wie die Prozesse in Meeren und Gletschern. Aber es gibt auch Projekte, die Reisen ins All ermöglichen könnten. Zum Beispiel wird auf der deutschen Forschungsstation Neumayer 3 Gemüse angebaut. Kiloweise Salat, Gurken, Tomaten und Kräuter. Das ist ein Test, denn das Antarktis-Gewächshaus soll irgendwann auf dem Mars stehen. Daniel Schubert ist der Projektleiter für das Gewächshaus Eden ISS beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Man überlegt sich, dass man quasi ein Gewächshausmodul vielleicht vorab schon auf den Mars bringt, dort automatisch schon startet, bevor die ersten Menschen überhaupt zum Mars kommen. Und wenn dann die Astronauten kommen, soll dann quasi schon das Gewächshaus in voller Blüte stehen und die Astronauten können gleich anfangen zu ernten und zu konsumieren.
Die Durchschnittstemperaturen auf dem Mars und in der Antarktis ähneln sich. Und deswegen funktioniert diese Art von Zukunftsforschung nur in der fast unberührten Eiswüste.
Wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass heute vielerorts der Verkaufsstart ist für das 9-Euro-Ticket. Wie man da rankommt und was man dann alles benutzen kann, dazu ein Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
Es sind nur noch wenige Tage bis zur Einführung des 9-Euro-Tickets am 1. Juni. Es gilt für den Nahverkehr, nicht für IC, ICE oder Flixtrain. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, der die Betriebe des öffentlichen Personennahverkehrs vertritt, verspricht, dass die Kunden das günstige Ticket auch bekommen können. Sprecher Lars Wagner.
Im Grunde sind wir jetzt soweit und sind startklar und das 9-Euro-Ticket kann aus unserer Sicht jetzt kommen.
Buchen kann man die günstige Monatskarte, die vom 1. Juni an bis zum 31. August gelten soll, bei allen Nahverkehrsverbünden. Melanie Schliebener von der Schlichtungsstelle Nahverkehr bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Das 9-Euro-Ticket soll an Automaten verkauft werden. Sie können es über die Verbünde online kaufen, über bahn.de können Sie es online kaufen und Sie können es natürlich auch immer am Schalter kaufen.
Ganz gleich, bei welchem regionalen Verbund man das Ticket kauft, es gilt für den Nahverkehr in allen Bundesländern. Eine Reise von Flensburg bis Passau kostet vom 1. Juni bis zum 31. August pro Monat also nicht mehr als 9 Euro. Günstig wird es besonders für alle, die eine Monatskarte für den Nahverkehr haben. Darunter fallen auch Schülertickets, betont die Verbraucherschützerin.
Wenn Sie bisher ein Abonnement haben, müssen Sie sich jetzt um gar nichts kümmern. Es wird eigentlich einfach nur der Preis reduziert auf diese 9 Euro und der Rest wird bei den Abonnements erstattet.
Das gilt für die Zeit vom 1. Juni bis zum 31. August. Wer Einzeltickets kauft, muss jeweils am 1. Juni, 1. Juli und 1. August ein neues 9-Euro-Monatsticket erwerben. Damit profitieren die Inhaber und Inhaberinnen von Monatskarten im Nahverkehr am meisten. Lars Wagner.
Eigentlich ist das 9-Euro-Ticket Teil eines Energieentlastungspaketes. Das heißt, in erster Linie sollen die Menschen davon profitieren, die täglich auf den ÖPNV angewiesen sind. Die will man jetzt für 3 Monate aufgrund der gestiegenen Energiekosten entlasten, indem man ihnen unter anderem eben auch ein sehr vergünstigtes ÖPNV-Ticket anbietet.
Zu beachten sind allerdings auch für den Nahverkehr gewisse Einschränkungen. Das günstige Ticket ist immer ein Zweite-Klasse-Ticket. Wer eine Monatskarte für die erste Klasse hat, muss daher in die zweite Klasse wechseln, wenn er seinen Verkehrsverbund verlässt. Kinder bis 6 Jahren fahren kostenlos mit. Kinder bis 14 Jahren bei Inhabern und Inhaberinnen von Monatskarten teilweise auch. Das gilt aber nicht bundesweit, sondern nur im Verbund. Außerhalb von Nordrhein-Westfalen braucht man auch eine Fahrkarte für den Hund. Zusätzliche Kosten entstehen bei der Mitnahme eines Fahrrads. Zudem haben bestimmte Personengruppen Vorrang. Darauf weist Melanie Schliebener von der Schlichtungsstelle Nahverkehr hin.
Weil üblicherweise auch mobilitätseingeschränkte Personen und Personen mit Kinderwagen auch vorgehen, bevor ein Fahrrad berechtigt ist, mitzufahren.
Und Platzreservierungen sind nicht möglich. Mit vollen Zügen muss gerechnet werden, betont auch Lars Wagner vom VDV.
Es wird alles fahren, was fahren kann in diesen 3 Monaten. Ob das der Zug nach Sylt ist, ob das die S-Bahn morgens im Ballungsraum ist, viel mehr darüber hinaus wird nicht gehen.
Wenn der Ansturm zu groß ist, können aber besonders beliebte Ferienziele eigene Entscheidungen treffen. Während man sich am Tegernsee gut gerüstet fühlt, kann es auf der einen oder anderen Insel im Norden anders aussehen.
Sie haben natürlich die Möglichkeit, dahin zu fahren, aber wenn die Insel quasi zumacht und sagt, wir können keine Gäste mehr aufnehmen, dann sind Sie daran auch gebunden und können dann dorthin nicht reisen.
Ja, das war der Verbrauchertipp und mit dem endet die Sendung Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Jetzt folgen hier noch die Informationen am Mittag mit Philipp May und die darf ich Ihnen ans Herz legen. Denn ein spannendes Thema darin ist, ob die Ukraine einen Marshallplan braucht. Sie hören gleich ein Interview mit dem Ökonomen Rudolf Hickel. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.